Eine tickende Uhr. Jeder Herzschlag fühlt sich wie ein Countdown an. Noch 5 Minuten und die Prüfung muss abgegeben werden. Doch während der Druck steigt, stellt sich die Frage, wie viel von dem, was hier geprüft wird, bleibt wirklich im Gedächtnis? Wie nachhaltig ist das Wissen, das unter diesen Bedingungen entsteht? 1, 2, 3, 4. Leistung. Ein Konzept, das uns von der Schulbank bis ins Berufsleben begleitet. Doch was bedeutet Leistung eigentlich und warum bestimmt sie so oft, wie wir uns selbst und andere bewerten? In der Schule messen wir uns an Noten, Prüfungen und einer ständigen Erwartung, mehr zu leisten. Aber ist dieses System der richtige Weg, um junge Menschen auf die Zukunft vorzubereiten? Oder halten wir sie in einem veralteten Konzept gefangen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Schule neu erfinden, Leistung, Druck und die Frage, ob das so sein muss. Mein Name ist Laura und ich begleite euch als Moderatorin durch diesen Podcast, in dem wir einer zentralen Frage nachgehen. Wie kann ein Bildungssystem in der Zukunft aussehen, das nicht auf Leistungsdruck, sondern auf individuelle Förderung und Potenzialentfaltung setzt? Dieser Podcast ist Teil eines wissenschaftsjournalistischen Projekts mit dem Titel Paradigma – Wissen am Wendepunkt. Im Rahmen eines interdisziplinären Seminars an der Uni Passau beschäftigen sich wir, ein Team von Studierenden, mit der Frage, welche grundlegenden Denkmuster oder eben Paradigmen in unserer Gesellschaft an einem Wendepunkt stehen. Unsere Gesellschaft verändert sich rasant und mit ihr auch die Anforderungen an die Bildung. Während die Welt in vielen Bereichen von Innovation und neuen Denkansätzen geprägt ist, scheint das Bildungssystem an alten Strukturen festzuhalten. Leistungsdruck, Notenfixierung und ein starres Curriculum bestimmen nach wie vor den Alltag vieler Schülerinnen und Schüler. Doch ist dieses System noch zeitgemäß? In diesem Podcast möchten wir mit euch einen Blick hinter die Kulissen des deutschen Bildungssystems werfen und herausfinden, ob der Leistungsdruck wirklich der richtige Weg ist, um junge Menschen auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Dabei steht nicht nur Kritik und Problemaufzeigen im Mittelpunkt, sondern auch die Suche nach alternativen Ansätzen und Lösungen, die das Potenzial jedes Einzelnen stärken. Um das Thema aus allen relevanten Blickwinkeln zu beleuchten, bin ich natürlich nicht alleine hier. Das wäre ja auch langweilig. In diesem Podcast darf ich mich auf die Unterstützung meiner 3 großartigen Kolleginnen verlassen, die sich jeweils mit einem spezifischen Aspekt des Themas auseinandergesetzt haben, um dieses möglichst allumfassend und vielschichtig darzustellen. Aber genug von mir, jetzt übergebe ich das Wort an meine Kolleginnen, die ihre Folgen kurz vorstellen werden.
Hi, ich bin Luca. In meiner Folge dreht sich alles um wissenschaftliche Erkenntnisse rund ums Lernen. Gemeinsam werfen wir einen Blick in die Bereiche der Neurowissenschaft und Sozialpädagogik, um zu verstehen, wie Lernen aus biologischer Sicht funktioniert und welche Rolle soziale Faktoren dabei spielen. Wir sprechen über die Bedeutung von intrinsischer Motivation, die Förderung individueller Lernkompetenzen und die Frage, welche Veränderungen an Schulen notwendig sind, um wissenschaftliche Erkenntnisse besser in den Alltag zu integrieren.
Hallo, ich bin Jonas. In meiner Folge geht es um Praxisbeispiele und eine spannende Schule, die das Thema Bildung und Lernen bereits anders angeht. Die Schule setzt auf individuelles und projektbasiertes Lernen und verzichtet weitgehend auf klassische Noten. Dazu habe ich mich mit jemandem unterhalten, der das Projekt wissenschaftlich begleitet. Außerdem war ich vor Ort und habe mit SchülerInnen und LehrerInnen gesprochen, um herauszufinden, wie alternative Konzepte im Alltag funktionieren und ankommen.
Hallo, ich bin Adrian. In der letzten Folge dieses Podcasts geht es um die Rolle der Ökonomie und der Politik im Bildungssystem. Ich beleuchte, welche politischen und ökonomischen Interessen das bestehende Leistungsparadigma stützen und warum es so schwer ist, dieses Denkmodell zu ändern. Wir schauen uns an, wie das Bildungssystem den Arbeitsmarkt widerspiegelt und wie politische Veränderungen das System beeinflussen könnten.
Da hören wir ja schon, das wird ein richtiger Rundumschlag zum Thema Leistung im Bildungssystem. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. In der verbleibenden Zeit der heutigen Folge gebe ich euch noch ein paar spannende historische Einblicke, die zeigen, wie das Leistungsparadigma entstanden ist. Als Grundlage, bevor wir in den kommenden Folgen tiefer ins Thema eintauchen. Die Bedeutung des Leistungsbegriffs, so wie wir ihn heute kennen, ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Die HistorikerInnen Dr. Sabine Reh, Professorin für historische Bildungsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin, und Dr. Norbert Ricken, Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Bochum, zeigen in ihrem Buch Leistung als Paradigma, dass die Vorstellung von Leistung als zentrales gesellschaftliches Prinzip erst im Laufe des 19. Jahrhunderts entstand. Das finde ich vergleichsweise wirklich spät, wenn man bedenkt, wie allgegenwärtig dieses Konzept heute noch ist. In bürgerlichen Kreisen des frühen 19. Jahrhunderts stand nicht der individuelle Wettbewerb im Vordergrund, sondern ein soziales Verständnis von Leistung. Leisten bedeutete damals zwar zu arbeiten, aber vor allem auch anderen Gesellschaft zu leisten. Eine Art freudvolle, auf Gegenseitigkeit angelegte Tätigkeit. Dieses Konzept betonte Werte wie Geselligkeit, Familienleben und Dienst an anderen. Eben weit entfernt von unserem heutigen effizienz- und wettbewerbsorientierten Verständnis. Um diese historische Perspektive weiter zu vertiefen, habe ich mich an Dr. Nina Verheyen, eine führende Historikerin der Universität zu Köln, gewandt, die sich intensiv mit dem Wandel des Leistungsbegriffs beschäftigt. Leider konnte sie aus persönlichen Gründen nicht für ein Interview zur Verfügung stehen. Glücklicherweise hat sie jedoch kürzlich in einem ORF-Interview ihr wertvolles Wissen zu diesem Thema geteilt. Hören wir doch mal rein.
Die jüngere Forschung hat gezeigt, dass bürgerliche Männer und Frauen des frühen 19. Jahrhunderts zwar extrem arbeitsam waren, es ging jetzt nicht so sehr darum, maximale Stundenzahl am Schreibtisch zu verbringen, sondern es ging eher darum, ein tugendhaftes und methodisches, insofern dann auch produktives und gottgefälliges Leben zu führen. Tugendhaft ist in der Zeit zum Beispiel auch gemeint, dass man ein gewisses Maß an Geselligkeit kultiviert. Ne? Dass man eben nicht nur schaut, wie kann ich jetzt meine eigene Leistungsfähigkeit steigern. Ich muss gerade denken an einen Kollegen von mir, der sich gerade auf Marathonlauf vorbereitet und die ganze Zeit dafür trainiert. Ja? Das wäre jetzt nicht unbedingt als tugendhaft wahrgenommen worden, weil er sich aktuell sehr vereinzelt. Ja? Der hat gar keine Zeit für anderes, hat auch keine Zeit, sich um seine Kinder gerade zu kümmern. Das macht die Ehefrau. Also das wäre nicht, also den Marathonlauf, den modernen gab es ja noch gar nicht, ne? Aber das wäre auch nicht als tugendhaft empfunden worden, wenn ein Bürger da auf einmal die ganze Zeit im Training ist, um sich selbst zu optimieren, rein sportlich und dann vor anderen diese Spitzenleistungen zu erbringen, sondern als tugendhaft im Rahmen von Vorstellungen über bürgerliche Männlichkeit galt eher, dass man natürlich selbstverständlich einen Beruf hat, dem man auch nachgeht, dem man auch intensiv und gut nachgeht, dass man aber gleichzeitig auch eine Familie hat, um die man sich eben auch kümmert, dass man gesellig ist, dass man sich der Kultur widmet in der Stadt, dass man sozusagen Verantwortung übernimmt als Stadtbürger, dass man sich außerdem bildet und zwar umfassend bildet, also nicht in dem Sinne, dass man jetzt Karriereratgeber liest, sondern in dem Sinne, dass man ja zu einem ganzen Menschen im humanistisch-idealistischen Sinne wird. Ne? Also diese Vorstellung eines ganzheitlichen, guten, bürgerlichen Lebens in Gemeinschaft, in der Gemeinschaft dieser Stadtbürger, die war sehr zentral für die damaligen Lebensentwürfe. Und natürlich das Ganze religiös überformt. Ne? Die Menschen waren sehr christlich und im Christentum ist die Vorstellung ja arbeitsamen Lebens eben auch nicht immer, aber in dieser Zeit durchaus zentral gewesen.
Erst im weiteren Verlauf der Geschichte entwickelte sich allmählich ein Leistungsverständnis, das dem heutigen ähnelt. Geprägt von Industrialisierung, Nationalstaatsbildung und Imperialismus wurde die Leistung eines Menschen zunehmend als objektiv messbare Größe betrachtet. Diese Entwicklung war nicht nur eine Folge technischer Innovationen, sondern auch das Ergebnis eines tiefgreifenden Wandels in der Wahrnehmung von Arbeit und Effizienz. Historikerin Nina Verheyen identifiziert in ihrem Buch diesen Zeitraum als den Beginn eines sogenannten Kult der Effizienz, in dem der menschliche Körper als Maschine betrachtet wurde und Leistung standardisiert sowie quantifiziert werden konnte. Dazu sagt sie:
Zuerst hat man versucht, die muskuläre Arbeitskraft zu ermitteln. Parallel hat man eben auch versucht, geistige Arbeitskraft zu erheben. Es gibt ein sehr schönes Buch von Anson Rabenbach, ein amerikanischer Historiker, der ein Buch geschrieben hat über The Human Motor. Und da geht es um die Geschichte der Arbeitsphysiologie des 19. Jahrhunderts, die den Menschen als menschliche Maschine im Grunde genommen konzipiert und eben schaut, was braucht diese Maschine, um optimal arbeiten zu können. Und wie kann man die Expertenhilfe dazu beitragen, dass diese Maschine noch produktiver wird?
Im Kontext des Imperialismus wurde Leistung zu einem zentralen Element nationaler Identität. Großereignisse wie die modernen Olympischen Spiele und Weltausstellungen dienten als Plattformen für nationale Leistungsschauen und förderten die Vorstellung von Wettbewerb auf globaler Ebene. Diese Veranstaltungen trugen dazu bei, die Idee von Leistung als Maßstab für nationale Stärke und gesellschaftlichen Fortschritt zu etablieren. Mit dem Eintritt ins 20. Jahrhundert erhielt der Leistungsbegriff eine institutionalisierte Form. In den Bildungsdebatten der Nachkriegszeit verbanden viele Denker Leistung mit Begabung, was zum Beispiel zur Standardisierung von Tests in Schulen und Universitäten führte. Der britische Soziologe Michael Young prägte in diesem Zusammenhang in den 1950er Jahren den Begriff der Meritokratie. Das beschreibt eine Gesellschaft, die auf Leistung und Verdienst basiert. Wir sehen also, der Begriff Leistung hat historisch gesehen eine erstaunliche Vielfalt an Bedeutungen angenommen. Und lange Zeit war er ein durchweg positiv besetztes Ideal, ein Ausdruck von Fleiß, Fortschritt und persönlichem Erfolg. Und jetzt, im 21. Jahrhundert, steht die Vorstellung von Leistung auf dem Prüfstand und wird immer häufiger hinterfragt. KritikerInnen stellen die negativen Folgen der Leistungsgesellschaft in den Vordergrund, während andere lautstark fordern, dass Leistung sich wieder lohnen muss. Der Slogan kommt euch sicherlich bekannt vor. Seit den 1980er Jahren wurde er in Deutschland zum zentralen Schlagwort für den Umbau des Sozialstaats hin zu einem neoliberal geprägten Modell. Die Botschaft dahinter war klar: Wer arbeitet, soll profitieren, wer nicht, trägt die Konsequenzen. Der Slogan stammt ursprünglich aus christlich-konservativen Kreisen und wird häufig zum Beispiel Helmut Kohl zugeschrieben. Heute ist er jedoch längst ein fester Bestandteil der politischen Debatte. Und das über alle Parteien hinweg. Mit der ständigen Forderung, mehr zu leisten, wächst jedoch auch der Druck auf SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen, ArbeitnehmerInnen. Viele fühlen sich ausgebrannt. Die Kritik an der übertriebenen Fokussierung auf Leistung ist dabei übrigens keine neue Erscheinung. Sie reicht zurück in die 1960er und 1970er Jahre, als der Begriff der Leistungsgesellschaft geprägt wurde. Schon damals sah man die Risiken einer Gesellschaft, die nahezu ausschließlich auf Produktivität ausgerichtet ist. Erschöpfung, soziale Ungleichheit und das Gefühl, dass nicht jede und jeder die gleichen Chancen hat. Historikerin Nina Verheyen beschreibt in diesem Zusammenhang zwei verschiedene Perspektiven auf die Leistungsgesellschaft. Zum einen kann man sie als System verstehen, das stark auf Produktivität setzt und damit auch negative Effekte wie Burnout und soziale Isolation fördert. Zum anderen als Modell einer gerechten Gesellschaft, in der Status nicht von Herkunft, Geschlecht oder Hautfarbe abhängt, sondern nur davon, was jemand leistet. Klingt gut, oder? Doch laut Verheyen erfüllt unsere heutige Gesellschaft dieses Ideal nicht. Soziale Herkunft, finanzielle Ressourcen und Privilegien spielen da nach wie vor eine entscheidende Rolle. Das Versprechen, dass eben nur unsere Leistung zählt, bleibt unerfüllt.
Insbesondere ab den 1970er Jahren entstehen dann eine Reihe von soziologischen Studien, die argumentieren, dass ja westlich moderne Gesellschaften, die von sich selbst annehmen, sie seien Leistungsgesellschaften, nicht ganz so sozial durchlässig sind, wie sie dann ja eigentlich sein müssten. Pierre Bourdieu ist in dem Zusammenhang zu nennen, ne? Wichtiger französischer Soziologe, der eben zeigt, dass soziale Strukturen im modernen Frankreich, die dem Anspruch der französischen Gesellschaft nach eigentlich ganz fluide und durchlässig sein sollen, sodass jeder aufsteigen kann, der sich anstrengt und der was kann, dass diese sozialen Strukturen sich de facto immer wieder reproduzieren. Das heißt, die Kinder aus den großbürgerlichen Familien kommen dann auch in die großbürgerlichen Berufe gewissermaßen und führen dann weiter ein großbürgerliches Leben, während die Kinder aus der Arbeiterschaft dann eben eher später selber wieder Arbeiter werden. Das ist also die zweite große Kritik, ne? Die eine Erschöpfung, kein lebenswertes Leben mehr und die zweite eigentlich sozial ungerecht. Und dann kann man das noch verschärfen und sagen, Leistung ist eine Ideologie. So formuliert es dann Klaus Offe, ein deutscher Soziologe, der zunächst mal das Leistungsprinzip untersucht hat in der Industriearbeit. Ne? Da geht es jetzt nicht in erster Linie um die Kritik, aber auch er spricht von einer Ideologie, was eben meint, es ist sozusagen eine Vorstellung, die den herrschenden Klassen letztlich dient, weil sie alle in dem Glauben lässt, wenn sie wenig verdienen, dann liegt es eben daran, dass sie wenig leisten, obwohl es eigentlich an ganz anderem liegt.
Am Ende zeigt uns die Geschichte des Leistungsparadigmas vor allem eines. Leistung ist alles andere als ein starres, unveränderliches Konzept. Es ist ein Spiegelbild der Werte und Normen, die unsere Gesellschaft prägen. Und genau deshalb ist es umso wichtiger, unser Verständnis von Leistung regelmäßig zu hinterfragen und zu reflektieren. Deshalb war diese Folge heute auch nur der Anfang. In der nächsten Folge nimmt uns Luca mit auf eine spannende Reise in die Welt der Neurowissenschaften und Lernpsychologie. Sie zeigt uns, wie individuelle Förderung das Lernen von Kindern und Jugendlichen nachhaltig verbessern kann. Es wird aufschlussreich und inspirierend. Ich freue mich schon sehr darauf. Also, bleibt neugierig und hört unbedingt auch in die nächste Folge rein.
Entwicklung.